HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. In vielen Städten in Hessen setzt sich die Erkenntnis durch, dass man den Platz auf der Straße neu verteilen muss. Mehr Platz für Fahrräder, weniger Platz für Autos, damit die Luft in der Stadt besser wird. Es gibt schon seit Jahren einen Anzeiger dafür, wie fahrradfreundlich eine Stadt ist. Und das ist der Fahrrad-Klimatest des Fahrradclubs ADFC. Ein gutes Abschneiden wird immer wichtiger. Die Ergebnisse wurden jetzt in Berlin vorgestellt. In Hessen ist Baunatal Sieger und Bad Homburg ist das Schlusslicht. Andrea Bonhagen berichtet.
Wiesbaden, Bad Homburg und Baunatal haben etwas gemeinsam. Es sind Autostädte. Alle drei haben inzwischen Radwegebeauftragte und ein Budget zur Verbesserung der Radwege. Aber die Bedingungen vor Ort sind ganz verschieden. In Bad Homburg im Taunus schiebt sich ein Auto nach dem anderen auf die Kaiser-Friedrich-Promenade am Kurpark. Nicht schön für Radfahrerinnen und Radfahrer, doch die sind zum Teil hart im Nehmen. Jutta fährt zwischen den Autos auf der Straße.
Auch sehr tapfer muss man dafür eigentlich nicht sein. Na, es könnten ein paar Radwege mehr geben, aber insgesamt läuft es hier eigentlich vergleichsweise rund.
Andere kritisieren.
Es sind keine durchgehenden Fahrradwege hier. Die fehlen schon lange und ich weigere mich, auf der Straße zu fahren.
Also es gibt viel zu wenige Radwege.
Sie fahren jetzt gerade sozusagen auf dem Bürgersteig auf der falschen Seite.
Ich weiß, ja, aber ich steige dann ab, wenn jemand vor mir läuft.
Letzter Platz für Bad Homburg in Hessen. Die Stadt arbeitet daran, dass es besser wird. Es gibt ein Radverkehrskonzept mit 100 Maßnahmen. Bürgermeister Alexander Hettjes.
Wir rechnen damit, dass nach der Sommerpause dann die Arbeiten losgehen werden. Man wird gucken, was ist mit zum Beispiel Markierungsarbeiten möglich umzusetzen, Schutzstreifen für einen Radfahrer, Piktogramme und so weiter. Und die Projekte wird man dann als erstes angehen. Ein Nadelöhr bei uns ist die Kaiser-Friedrich-Promenade. Aber wir haben das Problem, wir sind links und rechts von Denkmälern umgeben.
Die Bad Homburgerin Jutta findet Radfahren in Frankfurt übrigens viel schlimmer.
Das ist insgesamt anstrengender und nervenaufreibender als hier.
Juttas Gefühl trügt nicht. Am gefährlichsten ist Radeln in Hessen, in Frankfurt. Dort wurden letztes Jahr 7 Menschen beim Radfahren getötet. Es gab mehr als 860 Verletzte. In der Stadt Wiesbaden fühlte sich Radfahren bis vor kurzem auch lebensgefährlich an. Folglich war die Landeshauptstadt über Jahre auf dem letzten Platz in puncto Fahrradfreundlichkeit. Wiesbaden hat jetzt die rote Laterne abgegeben und ist auf dem vorletzten Platz. Die Radfahrer sagen,
also es gibt viele Ecken, die finde ich echt noch gefährlich. Aber es sind auch schon viele Maßnahmen, wo ich sage, ja okay, da fühle ich mich jetzt ein bisschen sicherer.
Es hat sich insofern verbessert, als jetzt viel mehr Radfahrer unterwegs sind und dadurch die Autofahrer mehr Rücksicht nehmen müssen.
Zur fahrradfreundlichsten Stadt in Hessen ist Baunatal bei Kassel gewählt worden. Die Voraussetzungen dort sind einfacher als in Wiesbaden und Bad Homburg. Es gibt keine störenden Taunushänge. Baunatal ist flach. Die Stadt ist erst in den 1960er Jahren gewachsen durch das dortige VW-Werk. Dadurch gab es Platz, um Radwege zu schaffen. Hartmut Wicke, der Projektleiter für den Radverkehr, sagt:
Also wir haben eine Menge gemacht in Baunatal. Wir haben seit 2006 eine Radprojektgruppe. Das Besondere ist, dass die Beschlüsse, die dort gefasst werden, eigentlich von der Politik nicht mehr in Frage gestellt werden, sondern umgesetzt werden.
Der erste Platz.
Das macht uns natürlich stolz. Das ist der Lohn auch für die Arbeit, die man investiert.
In Baunatal gibt es trotzdem nur wenige, die Radfahren. Es wird daran gearbeitet, dass es noch mehr werden.
Andrea Bonhagen über den Fahrradklimatest am Beispiel einiger hessischer Städte. Zu einem anderen Umweltthema. Die hessische Umweltministerin Priska Hinz hat immer ein paar Wanderschuhe im Kofferraum, auch für dienstliche Termine. Denn um die Ergebnisse ihrer Arbeit vorzeigen zu können, ist Hinz auch schon mal im Wald und im Feld unterwegs. So zeigt sie zum Beispiel auch Waldflächen, die naturbelassen bleiben sollen. Sprich, es soll dort keine Eingriffe durch den Menschen mehr geben, damit sich Pflanzen und Tiere die Natur zurückerobern können. 10% des hessischen Staatswaldes sind so jetzt quasi Urwald geworden. Eine Einladung auch für bedrohte Arten. Einzelheiten von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass.
Er ist äußerst selten, aber man findet ihn gelegentlich in hessischen Wäldern, den
Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer.
Jürgen Willig von Hessenforst sagt, dass der
Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer
in Nordhessen angetroffen wurde, vereinzelt auch in Südhessen. Aber sein Lebensraum kann immer dann ausgeweitet werden, wenn irgendwo Waldflächen zu Urwald erklärt werden. Und zumindest der hessische Staatswald, rund 40% der Waldfläche in diesem Bundesland, bleibt jetzt zu 10% völlig sich selbst überlassen. Die zuständige grüne Umweltministerin Priska Hinz betrachtet das als großen Schritt.
10% deshalb, weil wir eine nationale Biodiversitätsstrategie haben und auch eine hessische Biodiversitätsstrategie, wonach wir im Wald die biologische Vielfalt verstärken wollen.
Mittlerweile seien rund 32.000 Hektar Wald bestimmt, wo der Mensch kaum noch eingreifen darf. Bäume könnten in Ruhe altern, sagt das Ministerium. Und wo sie umfallen, gibt es neue Nistmöglichkeiten für Vögel oder eben Lebensraum für seltene Insekten. Ralf Börtner vom Forsthaus Wiesbaden beschreibt ein Gebiet in der Nähe der Landeshauptstadt, das nun auch naturbelassen bleiben soll.
Ich habe selbst hier schon vor 15 Jahren die Wildkatze mit Jungen gefilmt. Also die sind da und das erfährt jetzt durch diesen neuen Status sicher noch mal ein Stück weit mehr Absicherung.
In Naturwäldern wird nicht mehr wirtschaftlich gearbeitet. Höchstens werden noch Wanderwege abgesichert. Die Tiere sollen neue Rückzugsräume finden. Und je mehr Gebiete so ausgewiesen werden, so die Hoffnung der grünen Ministerin, desto eher lasse sich ein Biotopverbund darstellen.
Wo sich Tierarten auch mal zurückziehen können, wie zum Beispiel die Wildkatze und der Luchs, wo aber Pflanzen und Tiere auch wandern können über diesen Biotopverbund. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, dass Pflanzen und Tierarten wandern können.
Das Land zahlt Hessen-Forst einen Ausgleich für Einbußen bei der Holzbewirtschaftung, wo Bäume eben nicht mehr gefällt werden dürfen. Hinz appellierte an kommunale und private Waldbesitzer, auch Waldflächen so sich selbst zu überlassen. Es gehe um Artenvielfalt, es gehe aber auch um Klimaschutz. Dazu passte, dass die Landesregierung gleich noch neue Klimaziele formuliert hat. Bis 2030 soll der Treibhausgasausstoß in Hessen um 55% gegenüber 1990 verringert werden. Ministerin Hinz kündigte an, dass das Klimaschutzprogramm der Landesregierung dafür überarbeitet werden müsse. Anreize für konsequenteres CO2-Einsparen seien nötig.
Wir behalten uns aber vor, dass wir auch zu ordnungspolitischen Maßnahmen kommen. Ich glaube zum Beispiel, dass wir eine CO2-Steuer brauchen, aber die ist nur über die Bundesebene zu erreichen. Dafür werden wir uns auf jeden Fall stark einsetzen.
Mehr und mehr naturbelassener Waldbau in Hessen, Christopher Plassert berichtet. Das Reisen mit dem Fernbus boomt, es gibt immer mehr Fahrten. Allein von Frankfurt aus kann man 300 Ziele ansteuern. Deshalb ist jetzt auch ein neuer Fernbusbahnhof nötig geworden. 4 Jahre lang hat man an ihm gebaut, jetzt ist er endlich eröffnet worden, allerdings nur teilweise. Noch ist nicht alles fertig. hr-info-Reporterin Hanna Immich, was heißt das denn?
Also erstmal muss man sich das Ganze vorstellen wie einen großen Parkplatz. Vorne an der Einfahrt gibt es eine Schranke, da fahren die Busse rein. Dann gibt es so Haltebuchten, 14 Stück sind da entstanden für diese Fernbusse. Und auf der anderen Seite des Parkplatzes gibt es eine Ausfahrtschranke. Und diesen Fernbusbahnhof, den können die Busse, die da ja jetzt jeden Tag ankommen, eben benutzen und da in Ruhe die Fahrgäste aufnehmen, ein- und aussteigen lassen. Und das ist so, dass aber übrigens nicht alle Fernbusse diesen neuen Busbahnhof schon nutzen. Zumindest war ich da und habe gesehen, dass der Anbieter Touring immer noch auf der Straße hinter dem Hauptbahnhof seine Haltestelle hat und nach Aussagen des Busfahrers auch behalten wird, weil da gegenüber nämlich direkt der Ticketschalter ist. Also man muss abwarten, aber die meisten Fernbusse sollen jetzt doch diesen neuen Busbahnhof eben nutzen.
Es wird also komfortabler für alle. Wie war das denn vorher?
Naja, bisher war es so, dass diese vielen Fernbusse ihre Fahrgäste einfach am Straßenrand abgeladen haben oder an Bord genommen haben. Entsprechend oft haben diese großen Busse da hinter dem Hauptbahnhof eben beim Hin- und Herrangieren den Verkehr verstopft. Und das soll jetzt eben besser werden. Dieser Stau und Chaos soll sich jetzt entzerren sozusagen. Früher mussten die Fahrgäste auch eben auf dem Bürgersteig warten, im Winter in der Kälte ohne Toiletten. Das kann schon mal unangenehm werden, wenn man da eine Verspätung hat oder so von einer Stunde. Aber es fehlt noch einiges, nämlich genau diese Toiletten, das ist auch der Knackpunkt. Das Ganze ist noch nicht komplett fertig, es ist erstmal eine vorläufige Eröffnung.
Was muss denn jetzt noch passieren?
Ja, die Haltestellen sollen noch überdacht werden, so der Plan. Und auch eben Wartebereiche im Trockenen sollen entstehen, Toiletten, ein zentraler Fahrkartenverkauf. Das alles soll eigentlich im Erdgeschoss des neuen Intercity-Hotels kommen, das da auch gebaut wurde, wo früher mal ein Parkplatz war, gleich zwischen dem Hauptbahnhof und diesem neuen Fernbusbahnhof. Da steht dieses Hotel, das ist im Dezember eröffnet worden. Aber das Problem ist, es fehlt noch ein Betreiber für den Dauerbetrieb des Fernbusbahnhofs. Und deshalb geht es da noch nicht weiter momentan.
Wann muss man denn damit rechnen, dass der Fernbusbahnhof endlich komplett fertig ist?
Das ist schwer zu sagen im Moment. Es hängt an der Frage, wer eben dauerhaft den Betrieb übernimmt. Das wollte eigentlich wohl eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG tun. Die ist aber laut Projektentwickler im Laufe des letzten Jahres abgesprungen. Jetzt sucht man da Ersatz. Im Moment wird das vorübergehend von Flixbus, dem Fernbusanbieter, übernommen, der Betrieb. Und es gibt noch eine andere Frage, die offen ist, nämlich die Stadt Frankfurt denkt offenbar darüber nach, das ganze Gelände, das Areal dort zu kaufen. Da laufen wohl intern die Gespräche in der Stadt und erst wenn das beides geklärt ist, dann kann es weitergehen mit dem Ausbau dieses Fernbusbahnhofs, der ja hier in Frankfurt doch sehr heiß ersehnt wurde.
Das war Hanna Immich zum neu eröffneten Frankfurter Fernbusbahnhof. Im Frankfurter Dom hängt inzwischen ein Hinweisschild in mehreren Sprachen, welchen Sinn das Weihwasser hat. Der Papierzettel, der bald durch ein Messingschild ersetzt werden soll, wurde aufgehängt, nachdem sich ein Tourist mit dem Weihwasser die Haare gewaschen hatte. Masida Luca berichtet zu dieser kuriosen Geschichte.
Mitten in der Vorhalle im Frankfurter Dom klebt der Hinweiszettel an einer dunkelroten, dicken Säule. Auf Deutsch steht da Weihwasser zum Bekreuzigen, nicht zum Trinken oder Waschen. Übersetzt auch auf Chinesisch und Englisch. Links und rechts vom Zettel stehen die zwei goldenen Schüsseln, die täglich mit Weihwasser gefüllt werden. Den Sinn des Weihwassers kannte die 15-jährige Schülerin Cayetana auch schon vorher. Sie kommt aus Spanien, besucht gerade mit ihrer Schulklasse Frankfurt.
Das Weihwasser, mit dem man sich bekreuzigt, hat einen symbolischen Wert. Es sollte nur von Gläubigen verwendet werden. Man sollte sich sowieso, bevor man einen heiligen Ort wie eine Kirche betritt, darüber informieren, was man darf oder nicht.
Ähnlich sieht das auch ein 75-jähriger Besucher aus der Pfalz. Haarewaschen mit Weihwasser, das ginge gar nicht. Er ist katholisch und findet den Hinweis zum richtigen Gebrauch von Weihwasser selbst für Touristen übertrieben.
Ich würde mich in einem Gotteshaus, auch egal ob ich säkular oder was auch immer bin, würde ich mich eher defensiv verhalten und sowas nicht ausnutzen.
Man könne es den Touristen aus anderen Kulturen, etwa auch aus China, aber gar nicht übel nehmen, dass sie sich mit der katholischen Kirche nicht auskennen würden, sagt der zuständige Dompfarrer und Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz. Der Hinweis solle dort, bald auch auf Messing angebracht, dauerhaft hängen und einfach informieren.
Die sind uns genauso lieb wie die Gottesdienstbesucher. Der Dom gehört der Stadt und ist ein wichtiges Touristenziel. Und wir versuchen, Gottesdienst und Tourismus so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten.
Längst sei das Wissen über die Kirche auch in der Wohnbevölkerung nicht mehr präsent. Das Weihwasser im Frankfurter Dom ist Leitungswasser, das in großen Fässern aufbewahrt, monatlich gesegnet und mit Salz versehen wird. Man taucht seine Finger darin, bevor man die Kirche betritt und verlässt.
Und erinnert den, der sich damit bekreuzigt, an die Taufe, die am Anfang des Lebens war und die wir als Ereignis gar nicht erinnern. Und das Gefühl von Wasser auf der Stirn soll so eine kleine Erinnerung sein, eine sinnenfällige Erinnerung. Ich bin getauft, ich bin ein Kind Gottes. Ich komme hier nach Hause, wenn ich in die Kirche gehe.
Im Frankfurter Dom zumindest tauchen heimische und ausländische Touristen fleißig die Finger in die Weihwasserschüsseln. Andere zögern kurz und lesen erstmal ganz aufmerksam, bevor sie etwas Falsches tun könnten.
Und das war Masida Luca über den Sinn von Weihwasser. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Gabi Beck.